Du suchst nach einem neuen spannenden Job, der gut bezahlt wird und dich in einem jungen, dynamischen Team Tag für Tag mit spannenden Projekten versorgt? Dann komm zu Taurus Sicherheitstechnik in unser stierisches Team. Wir suchen Techniker für Sicherheitstechnik mit Vorerfahrung bei Alarmanlagen, Videoüberwachungen und Zutrittskontrolle in ganz Österreich. Bewirb dich jetzt!
Der Sicherheitspodcast. Der einzige Podcast für deine persönliche Sicherheit. Von Taurus Sicherheitstechnik.
Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sicherheitspodcast. Ich bin euer Podcast-Host Tom Urbanek und bei mir ist heute der liebe Mischa Zöberer.
Guten Tag, servus.
Vielen Dank fürs Kommen. Von Plenus Protect. Wir haben uns ja kürzlich auf einer Veranstaltung kennengelernt, am Austrian Security Day. Und wir widmen uns heute allen voran den Themen, ich sage jetzt einmal, übergeordnet kritische Infrastruktur, NIS 2, RCE und was das alles bedeutet, wirst du uns hoffentlich noch erklären, was das für Auswirkungen hat. Bevor wir da aber ins fachliche Thema uns reinstürzen, magst du uns mal erzählen, wo kommst du denn her? Offensichtlich vom Skifahren, haben wir gerade erfahren im Vorgespräch.
Ein wenig, ja, ein wenig, schon lange
unser,
her.
Wie unser voriger Gast auch einmal, der Markus Bauer von den Sieben Dörfern, da habt ihr was gemeinsam. Erzähl uns ein bisschen, was ist denn so dein Werdegang und was hat dich quasi zu dem gemacht, was du jetzt bist, warum Plenus Protect, warum die kritische Infrastruktur und dieses ganze Thema darum und was treibt dich da an?
Ja, ursprünglich komme ich aus Köflach, das ist eine kleine Stadt in der Weststeiermark. Bin dort aufgewachsen und habe dort die Schule besucht und aufgrund meiner Neigung, so wie du es ja vorher gerade erwähnt hast, für den Skisport, bin ich dann mit 14 Jahren in die Skihandelsschule nach Schladming gewechselt, also in das Internat und habe mich dort dem Skisport gewidmet. Habe das bis zu meinem 20. Lebensjahr gemacht, hatte den Vorteil, dass aufgrund dessen, dass meine Mutter Niederländerin war, ich auch für das niederländische Nationalteam gefahren bin und nicht für Österreich.
Ah, tatsächlich?
Ich hab den Vorteil genossen, ja, schneller bei FIS und Europacup-Rennen an den Start gehen zu können. Und habe aber dann für mich festgestellt, ja, mit 20, dass es doch nicht reicht. Und bin dann eben zum Militär, war dort noch Leistungssportler auch, habe im militärischen Fünfkampf und habe dort auch das erste Mal schon Kontakt mit der Polizei gehabt.
Was ist der militärische Fünfkampf, bitte?
Der militärische Fünfkampf, ja, ist eine militärische Sportart in dem Sinn. Also wird nur von Militärangehörigen eben ausgeführt. Da ist Laufen, Hindernisbahn, also Geländelauf, Hindernisbahn, Handgranaten, Weit- und Zielwurf, Hindernisschwimmen.
Das klingt gefährlich.
Und das Schießen natürlich. Ja. Okay. Und da war ich eben als Leistungssportler in der damaligen HSNS, hat es noch geheißen. Heute ist, glaube ich, HSZ, Heeressportzentrum.
Ja.
Und wie gesagt, habe aber während dem Grundwehrdienst schon die Aufnahmeprüfung bei der Polizei gemacht oder bei der Gendarmerie damals in Graz. Und das hat sich dann mehr oder weniger ein bisschen überschnitten. Das heißt, ich war dann schon in der HSNS und habe aber dann den Einberufungsbefehl von der Polizei bekommen und habe dann meine Grundausbildung in Graz absolviert und war dann kurze Zeit auch als uniformierter Gendarmeriebeamter
unterwegs,
ja, auf einem Gendarmerieposten. Da habe mich aber dann relativ rasch entschieden und auch schon kurz nach der Ausmusterung mich beim Einsatzkommando Cobra beworben und habe dann dort eben auch die weiterführenden Ausbildungen gemacht und war dort über mehrere Jahre lang als Beamter eben tätig.
Ja gut, das ist irgendwo so naheliegend, sage ich jetzt einmal, wenn du vom Leistungssport und vom Leistungsträger kommst, dass du da auch in der Polizei zum Leistungssport unter Anführungszeichen gehst.
Genau, also ich habe immer die Herausforderungen gesucht und habe sie auch dort gefunden.
Okay.
Und habe dort sehr viel gelernt, sehr viele Erfahrungen gemacht, also war in den verschiedensten Tätigkeiten, die diese Sondereinheit, die man ja hinlänglich auch aus den Medien kennt, durfte ich auch absolvieren. Und
doch ein bisschen so ein Mysterium immer wieder, Cobra, was machen die, was machen die nicht, was macht man alles bei der Cobra, wie du jetzt gesagt hast, verschiedene Tätigkeiten?
Ja, also angefangen von natürlich Festnahmen und Einsätzen in der Schwerstkriminalität beziehungsweise im Terrorismusbereich, Unterstützungsleistungen für andere Sondereinheiten bis zur Flugbegleitung an österreichischen Luftfahrzeugen, Abschiebungen von Schwerstkriminellen in andere Länder, Personenschutz etc. Also all das, sehr vielseitig. Ja, und bin auch sehr dankbar dafür, dass ich da sehr vielseitig ausgebildet wurde und werde diese Zeit nie vergessen. Ja, es war wirklich eine tolle Zeit. Mhm. Und wurde eben dann von einer anderen Sondereinheit des Innenministeriums rekrutiert. Und habe auch dort Dienst gemacht. Diese Einheit ist jetzt im Bundeskriminalamt eingegliedert. Mhm. Und ich war auch bei zahlreichen Sonderkommissionen im vormaligen BVD auch schon tätig. Ja, und wie gesagt, das ist so mein Werdegang innerhalb der Polizei. Mhm. Und habe mich dann eben entschieden, in die Privatwirtschaft zu gehen und mein Wissen, meine Erfahrungen eben in die Privatwirtschaft einzubringen. Mhm. Es ist mein Ziel und mein Antrieb, Sicherheit in der Bevölkerung beziehungsweise in den Unternehmen, also umfassende Unternehmenssicherheit zu unterstützen, zu betreiben, zu beraten vor allem. Ja. Das ist ja mein Thema und so das Land sicherer zu machen. Ja.
Das ist ein ansehnliches Thema und ein ansehnliches Interesse und Antrieb. Ja. Wann war das zeitlich circa? Wann bist du da in die Privatwirtschaft gewechselt?
Das war so 2003, also jetzt schon gut 20 Jahre. Mhm. Und wie gesagt, dann wirklich spezialisiert auf das Thema Unternehmensberatung war dann 2008. Und erst in Österreich bis 2019 war ich in einem österreichischen Beratungsunternehmen tätig, habe auch international beraten und war jetzt dann die letzten Jahre von 2019 eben bis 2023 in Deutschland tätig als Geschäftsführer eines Sicherheitsunternehmens und bin jetzt 2023 zurückgekehrt nach Österreich. Und habe eben mein eigenes Unternehmen, die Plenus Protect GmbH, gegründet.
Sehr spannend. Danke für diese Einführung. Und jetzt starten wir wirklich ins Thema rein, weil also ich kenne die Themen natürlich jetzt schon ein bisschen und seit deinem Vortrag, den ich gehört habe, natürlich auch ein bisschen besser. Ja. Kritische Infrastruktur. Was ist das? Was macht das? Wer braucht das? Was braucht die kritische Infrastruktur?
Ja, kritische Infrastruktur. Es gibt natürlich diesen Fachbegriff kritische Infrastruktur, auch Abkürzung KRITIS, schon seit lange heraus oder hervorgegangen ist es eigentlich. 2001 war das Thema, dass ja in 9/11 die Anschläge stattgefunden haben, dann kurz danach die Anschläge in London, bis eben zum immer terroristische Akte, wo natürlich diese, und ich nenne es gern strategische Infrastrukturen, das heißt alles, was zur Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens eben beiträgt, fällt unter diese kritische Infrastruktur. Das heißt Unternehmen und Organisationen, die eben für die Daseinsvorsorge verantwortlich sind in den jeweiligen Ländern. Mhm. Und da hat es eben durch diese Anschläge auch Beeinträchtigungen natürlich gegeben und Gefahren und Risiken für diese Unternehmen gegeben und für diese Organisationen. Und dahin hat man eben, jetzt beziehe ich es einmal rein auf die EU, innerhalb der EU beschlossen, einen besonderen Schutz für diese strategischen Infrastrukturen eben aus Richtlinien heraus zu besorgen. Ja. Also dass tatsächlich diese Infrastrukturen und diese Unternehmen auch tatsächlich besonders geschützt werden müssen. Einerseits in Zusammenarbeit mit der öffentlichen Hand, also auch mit den Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben der Länder, aber natürlich auch innerhalb des Unternehmens durch die Unternehmenssicherheit.
Wen betrifft das jetzt alles? Oder was zählt da alles dazu zur kritischen
Infrastruktur? Also bislang war es ja so, dass es 11 Sektoren gegeben hat, unter anderem also die Energieversorgung, die Wasserversorgung, das Bankwesen, all diese öffentliche Personen- und Nahverkehr, wie wir ja wissen, ja, also Flughäfen, Bahn, auch der Busverkehr etc., alles was öffentliche Verkehrsmittel anlangt. Das sind zum Beispiel solche Sektoren, die da jetzt dazu zählen zu der strategischen Infrastruktur. Und neu jetzt dazukommend,
also
Gesundheitswesen natürlich, Krankenhäuser etc. Ja, genau. Also ich glaube, das kann man so hinlänglich, kann man sich das schon vorstellen. Also alles, was zur Daseinsvorsorge eben erforderlich ist. Auch natürlich die politischen Einrichtungen, also die Ministerien etc. Also staatliche Einrichtungen gehören natürlich auch dazu. Und das sind eben 11 Sektoren. Und jetzt neu dazugekommen sind eben wesentliche Betreiber sozusagen, auch die, also wo man gesagt hat, neben diesen strategisch ganz wichtigen Unternehmen brauchen wir natürlich, und das hat man jetzt auch natürlich durch die Pandemie festgestellt, ja, also die Lebensmittelproduktion oder generell Produktionsbetriebe sind wichtig, auch für die Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens. Und da hat man jetzt 7 Sektoren neu dazugenommen. Also insgesamt sind es 18 Sektoren, die da dazugehören.
Die Lebensmittelindustrie wurde unter quasi anderen, davor nicht als, also eines dieser 7 neuen, ja, wurde nicht als zuvor noch nicht als kritische Infrastruktur.
Nicht als wesentliche kritische Infrastruktur.
Wenn man gesagt hat, okay, Wasser ist, ohne Wasser geht es gar nicht.
Wasser, aber, Strom,
etc. Und jetzt geht es ohne Essen auch nicht
mehr. Gas, Wärme, etc. Genau, genau. Okay.
Welche 7 Sektoren sind das jetzt, diese 9?
Also sind da
Prüfungsfrage.
Prüfungsfrage. Das Thema ist, also das, vor allem die Produktion gehört dazu, also Produktionsbetriebe, dann
also Produktion wovon?
Das Industrie, ist alle, industrielle Produktionsbetriebe, also schon größere Betriebe.
Also dann die dann gehören, quasi vor allem auch wieder Zulieferer für andere
sind. Genau, also alles was Postdienste anlangt, Post- und Lieferdienste zum Beispiel. Und auch die Chemie, also Chemieversorgung gehört dazu. Online-Dienste, Online-Betreiber sind da dabei. Mhm. Also es ist schon eine Fülle an
Unternehmen. Das heißt, Online-Betreiber, sprich Rechenzentren?
Die waren vorher teilweise schon dabei und jetzt sind's auch kleinere.
Wird dieser Begriff erweitert einfach.
Genau.
Mhm. Okay.
Dir gefällt der Sicherheitspodcast? Dann gib uns jetzt ein Thumbs up oder bewerte uns mit 5 Sternen und folge uns auf Spotify und auf YouTube.
So, jetzt haben wir den Begriff kritische Infrastruktur ein bisschen definiert. Was sind jetzt diese 2 ominösen neuen Gesetze oder Richtlinien, was ja auf europäischer Ebene ausgeht und dann... Ich glaube, bis Ende des Jahres oder bis Oktober.
Bis Oktober, ja.
Bis zum nationalen
17. Oktober
eigentlich. Gesetze überführt werden muss. Mhm. Da spricht man immer von NIS 2 und von RCE oder RKE.
Genau. Also NIS 2 deshalb, weil es ja schon NIS 1 gibt. Das heißt, diese kritischen Infrastrukten wurden schon.
Also da geht es um
Netzinformationssicherheitssysteme, beziehungsweise das Netzinformationssicherheitsgesetz, das es ja gibt. Also es gibt einerseits aus der EU heraus die europäische Richtlinie, und die wird, so wie du es eben vorher richtig geschildert hast, dann in nationales Gesetz umgewandelt oder muss dann in ein nationales Gesetz münden. Das heißt, die Bekanntgabe war Dezember 23, Januar 2024 und der Umsetzungszeitraum ist bis zum 17. Oktober bzw. 18. Oktober 2024, wo diese EU-Richtlinie für die Netzinformationssicherheit eben in ein nationales Gesetz umgewandelt werden muss. Mhm. Das Gleiche gilt auch für die sogenannte RKE oder RCE-Richtlinie. Das ist die Resilienz kritischer Einrichtungen oder Resilience Critical
Infrastructure wahrscheinlich. Ja.
Genau. Mhm. Entities.
Entities, E. Ja, es ist E und nicht I. Ja.
Und einerseits geht es bei der NIS, wie schon auch in der NIS 1, eben um das Thema der Netzinformationssicherheitssysteme. Das heißt, alles, was jetzt umschreibe ich das wirklich sehr, sehr weit mit Cyberattacken oder Attacken auf die Informationssicherheit der jeweiligen Sektoren eben dann anlangt, dass es da einen höheren Schutz geben muss, beziehungsweise aber auch eine tatsächliche Vernetzung, was Vorfälle untereinander eben betrifft. Das heißt, das NIS sieht jetzt vor, dass innerhalb, also wenn es eine Attacke gibt, die wissentlich vorsätzlich herangetragen wurde, also tatsächlich eine intentionale Attacke, dann sollte die innerhalb von 24 Stunden der betreffenden Behörde eben mitgeteilt werden. Ja, muss eine Meldung abgesetzt werden und innerhalb von 72 Stunden ein erster Bericht. Und das nächste ist dann, dass innerhalb von einem Monat oder eben 30 Tagen muss dann ein Abschlussbericht erfolgen, sofern es tatsächlich schon einen abschließenden, die abschließende
genau, Möglichkeit gibt. Ich kann mich an das Beispiel erinnern aus deinem Vortrag, weil das habe ich mir damals auch gleich gedacht, wie du mir erwähnt hast, Abschlussbericht nach 30 Tagen. Naja gut, was man so gehört hat, auch teilweise aus den Medien, irgendwie jetzt, ich sage mal, Cyberangriff auf einen Lebensmittelproduzenten, das war nach 30 Tagen noch nicht einmal wieder in Produktion. Genau. Ne? Wie willst du einen Abschlussbericht schreiben?
Ja. Okay. Also ich hab selber einen Krisenstab leiten dürfen in Deutschland nach so einer Cyberattacke. Und die hat auch also tatsächlich viel länger gedauert als ein Monat. Ja, ich sag, dass du wieder tatsächlich arbeitsfähig bist oder arbeiten kannst, das geht durchaus, schafft man schon innerhalb eines Monats. Mhm. Also bis alle Systeme wieder so funktioniert haben wie zuvor und du die dementsprechende Sicherheit wieder hast, das dauert durchaus oder kann durchaus länger dauern. Ja.
Jetzt haben wir gerade eher von IT-Security, Cybersicherheit gesprochen. Dann gibt es natürlich auch noch die Physical Security, die physische Sicherheit, das, was wir mit der Taurus eben auch als Dienstleister auch für unsere Kunden in der kritischen Infrastruktur machen. Was gehört denn da alles dazu? Was ist denn da schon wichtig oder was wird da jetzt vielleicht auch neu vorgeschrieben und forciert?
Also forciert wird vor allem das Risikomanagement und es wird auch tatsächlich, also in der Richtlinie ist es tatsächlich Chefsache. Mhm. Ja? Das heißt, die Implementierung eines dementsprechenden Risikomanagements beziehungsweise die Überwachung und Freigabe des Risikomanagements ist in der Richtlinie klar beschrieben, dass das von den Leitungsorganen erfolgen muss und dass die Leitungsorgane auch dafür haftbar sind.
Ja? Ja, also sprich Geschäftsführer oder Vorstand.
Vorstand, genau. Das heißt, wenn man es jetzt auf die physische Sicherheit überträgt, dann sage ich, dann muss ich natürlich, und es gibt ja diesen Allgefahrenansatz in der Richtlinie. Das heißt, ich muss mich auch mit sogenannte intentionale Gefahren, also alles, was vorsätzlich, absichtlich an ein Unternehmen oder eine Organisation herangetragen wird, muss ich einmal analysieren. Ja? Mhm. Und ich sage, natürlich bei allen kriminellen Handlungen ist es natürlich eines der wesentlichen Themen, dass ich einen physischen Schutz für meine Assets dann natürlich auch habe. Mhm. Und dahingehend ergibt sich auch der Bedarf, natürlich in der Risikominimierung für den physischen Schutz eben zu sorgen. Ja, klar. Und es gibt auch empfindliche Strafen. Also man geht, also derzeit in der Richtlinie geht man von bis zu 10 Millionen Euro Strafe beziehungsweise 2% des Gesamtumsatzes des Unternehmens aus. Also je nachdem, welche Summe das höher ist, wenn es hier tatsächlich grobe Verfehlungen dahingehend gibt. Ja. Wow.
Also wenn das
ob das jetzt tatsächlich so kommt, wissen wir ja noch nicht.
Schauen, ja, aber
wie gesagt, in der EU-Richtlinie ist es einmal eine Vorgabe. Ja.
wird wahrscheinlich auch dazu führen, dass sich die Leute vielleicht oder im besten Falle wirklich damit beschäftigen. Ich meine, wir haben eh im Nachgang zu deinem Vortrag damals ein bisschen drüber gesprochen, auch das ist natürlich dieser Allgefahrenansatz, ist natürlich schon nicht so ohne, ne? Weil du, also du wirst wohl selbst kaum selbst alles machen und ausführen können als Geschäftsführer oder Vorstand, weil du hast was anderes auch noch zu tun, aber du musst es natürlich delegieren und vor allem auch kontrollieren dann, ja, speziell wenn du dafür haftest. Mhm. Aber du kannst natürlich kein Experte werden in IT-Security, Cyber-Security, in physischer Sicherheit etc.
Ja, ist schön. Im Allgefahrenansatz hast du ja auch zum Beispiel Naturgefahren, Erdbeben, Lawinen etc., Überschwemmungen, Hochwasser etc. dabei, bis zu den technischen Gefahren. Die sind aus meiner Erfahrung heraus meistens sehr, sehr gut abgebildet in den Unternehmen. Das heißt, alles, was technisch in der Wertschöpfungskette tatsächlich an Gefahren herrscht, die werden wirklich analysiert und gut einem Risikomanagement zugefügt. Mhm. Dann haben wir das Thema eben der intentionalen Gefahren, also alles, was kriminell, terroristisch etc. passieren kann. Das ist schon ein bisschen weniger. Mhm. Ja. Und dann hast du natürlich so länderübergreifende Gefahren, so Kernreaktorunfälle etc. Mhm. Also diese, oder pandemische Ausbreitungen etc.
Natürlich. Sehr, sehr schwierig ist da in die Glaskugel zu blicken, aber man muss sich es offensichtlich trotzdem einmal anschauen und in gewissen gerade durchdenken.
Ja. Also du musst es einmal identifizieren und musst es dann bewerten. Ja. Und dann ist es ja Aufgabe eben der Leitungsorgane, entweder das Risiko anzunehmen oder das Risiko eben zu minimieren. Also diese zwei Möglichkeiten gibt es dann nicht. Und in den meisten Fällen wird man sich natürlich dazu entscheiden, das Risiko eben zu minimieren, weil die Versicherungen decken nicht den vollen Schaden ab oder können teilweise den Schaden gar nicht ab.
Ja, beziehungsweise man muss es ja auch erst einmal überhaupt versichern. Ne?
Und versichern können.
Versichern können überhaupt. Ja.
Ja,
spannend. Welche Auswirkungen oder welche Kreise wird es die nächsten Jahre noch ziehen? Wie groß wird dieses Thema? Wie brenzlig wird dieses Thema? Wird das ein Thema, das irgendwann nicht nur die jetzt mittlerweile erweiterten kritischen Infrastrukturbetriebe beschäftigt, wird das irgendwann die Allgemeinheit beschäftigen, den normalen Bürger? Ich denke da jetzt ganz einfach an, enorme Mehrkosten wegen neuen Auflagen bei Lebensmittelbetrieben. Auf einmal kostet das Backerl Schinken, das jetzt eh schon doppelt so viel kostet wie vor 2 Jahren, nochmal 50% mehr. Welche Ausmaße kann das annehmen?
Also ich würde mal sagen, in Österreich...
Ist das auch was Gutes oder bringt das deiner Meinung nach wirklich was? Ist das sinnvoll oder ist es teilweise schon ein bisschen übertrieben?
Na, ich glaube einmal, also grundsätzlich geht man ja in Österreich oder es gibt in Österreich diese Zahl von diesen sogenannten 400 kritischen Infrastrukturen. Mhm. Ja. Und jetzt bei den Erweiterungen geht man davon aus, dass es dann einmal so... Ein Nuller.
Mal 10.
Nuller,
ne?
mal
das 10, ist so die genau, Daumen so, mal Pi Regel.
Das ist so Daumen mal Pi Regel. Ja. Wobei die Liste der tatsächlich kritischen Infrastrukturen ist ja ein gut gehütetes Geheimnis, wo das ja nicht öffentlich ist. Mhm. Diese sogenannten bislang schon kritischen Infrastrukturen aus meiner Sicht sind schon sehr gut aufgestellt. Mhm. Die werden auch von der öffentlichen Hand, also auch vom Innenministerium und vom Bundeskanzleramt schon sehr gut unterstützt, beziehungsweise auch kontrolliert und sind auch dementsprechend gut aufgestellt. Mhm. Ja. Wie das jetzt in dem erweiterten Kreis aussieht, das wird man dann sehen, weil diese Unternehmen waren ja tatsächlich nicht gesetzlich davon betroffen, aber man muss schon davon ausgehen, dass die genauso ihre Hausaufgaben gemacht haben. Ja, also wir wissen ja, dass jetzt nicht erst durch diese RKE-Richtlinie oder durch dieses NIS 2, dass es ja andere Vorschriften in diese Richtungen schon gibt, Zertifizierungen, ISO-Zertifizierungen etc., die von Kunden beziehungsweise auch in der Lieferkette ja auch immer gewünscht, gefragt, überprüft, auditiert werden. Ja. Das heißt, so richtig... Dass man jetzt sagt, Unternehmen haben gar nichts.
Ja, wollte gerade sagen, es ist ja bis jetzt auch nichts passiert.
Genau. Das heißt, es wird die eine oder andere Adaptierung geben, konzeptiv auch natürlich, weil auch die RKE-Richtlinie verlangt natürlich auch Konzepte, Sicherheitskonzepte unter anderem, verlangt natürlich auch klare Verantwortlichkeiten in der Aufbau- und Ablauforganisation, das heißt, wer ist was für was verantwortlich, und verlangt dann auch klare Prozessabläufe für Störungen, Notfälle und Krisen. Und ich glaube, da wird es durchaus die eine oder andere Adaptierung geben müssen. Ja. Und dann ist natürlich das Ganze mit dem sogenannten Top-Prinzip, das heißt die Umsetzung dann in technischer, organisatorischer und personeller Hinsicht. Ja. Und ich verwende immer gern noch das I für die Informationssicherheit natürlich auch dazu. Ja. Aber die ist ja dann durch die NIS durch NIS 2 natürlich auch abgedeckt. Ja.
Spannend. Ja, ich glaube, es ist ein Thema, das uns noch die nächsten Jahre beschäftigen wird. Man wird natürlich sehen, wie sich das entwickeln wird. Der eine oder andere wird mehr zu tun haben, der eine oder andere vielleicht ein bisschen weniger, wenn er schon gut aufgestellt ist. Und man kann sich natürlich auch gerne bei dir melden, wenn man in diesem Fall Beratung oder Unterstützung braucht, vielleicht einmal eine Bestandsaufnahme, eine Analyse. Oft ist einem ja gar nicht bewusst, was habe ich überhaupt, was habe ich nicht. Ja.
So eine erste Sachstandserhebung einmal durchzuführen.
Durch die Brille von außen, dass man den Tunnelblick mal ein bisschen vermeidet, den man selbst oft hat, einfach, das ergibt sich halt. Und ja, wenn man dann die kritische Infrastrukturabsicherung umsetzen will, kann man sich natürlich sehr gerne auch bei uns melden. Und in diesem Sinne, wir sind am Ende unserer Zeit angelangt. Wir werden für die Zuhörer und Zuseher in den Shownotes wie immer von Mischa Zöberer die ganzen Links auch einfügen, dass man auch zu dir findet, zu Plenus Protect findet. Meldet euch gern bei ihm, wenn ihr Fragen zu diesen Themen habt, wenn ihr wirklich eine Beratung mal machen wollt, oder natürlich auch gerne bei uns. Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zusehen und bis bald bei der Sicherheitspodcast.
Dankeschön.
Falls dir diese Folge gefallen hat, bewerte uns sehr gerne und teile den Podcast mit deinem Umfeld. Alle weiteren Informationen zu Taurus Sicherheitstechnik findest du in den Shownotes.